Willkommen bei Nicht nur schön.
Dem Bücher-Podcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt.
Hallo Laura, es ist schon eine Weile her, seitdem wir zusammen im Studio gesessen haben. Wie geht's dir?
Hallo Jonas, mir geht es ganz gut. Du hörst, ich habe ein bisschen eine belegte Stimme. Ich komme eigentlich frisch aus dem Bett mit einer schönen Frühlingsgrippe.
Ja, wir begrüßen unsere Hörerinnenschaft heute mit einer etwas spezielleren Folge. Es geht nämlich nicht um ein Buch, sondern um einen Talk, zu dem wir eingeladen wurden. Nämlich zu den Design Lounge Talks vom Museum für Gestaltung in Zürich. Das ist ein Format, das von KuratorInnen des Museums ins Leben gerufen wurde, um ein bisschen agiler zu sein. Es sind kleinere Talks, wo jede Kuratorin, jeder Kurator jemand einlädt, den sie spannend finden. Wir wurden von Sarah Zeller, einer Kunsthistorikerin, die dort fix im KuratorInnen-Team ist, eingeladen, über unseren Podcast zu sprechen.
Mit Sarah Zeller haben wir darüber gesprochen, wie der Podcast entstand, worum es uns geht, wie diese Folgen redaktionell entstehen, also wie werden Themen gesetzt, eher der kulturjournalistische Aspekt und wie sich das Format in den letzten 2 Jahren verändert hat und wird.
Ja, vielleicht muss man noch sagen, wir haben das improvisiert aufgenommen. Diese Design Lounge Talks, die finden in einem offenen Raum statt. Wundert euch nicht, es gibt ein paar Nebengeräusche. Einerseits natürlich das Publikum, das ab und zu reinhustet. Es gibt ein paar Kinder, die spielen im Hintergrund und es war auch noch eine andere Veranstaltung im Haus. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Wir lassen euch jetzt einfach mal reinhören.
Das Podcast-Thema ist ein total visuelles Thema und wenn man den Podcast hört, dann bekommt man total Lust, die Bücher in die Hand zu nehmen. Und mögt ihr mal erklären, wie macht ihr das? Also wie geht ihr damit um, eben, dass dieses Visuelle sich eben auch transportiert im Auditiven, dann im Podcast?
Der Podcast startet immer mit einem Buchbeschrieb, also einem Objektbeschrieb. Und dieser ist technisch, Format, Gewicht, Haptik und hat einen Ablauf von außen nach innen und dann umgekehrt und wieder aus dem Buch raus, sozusagen, wie man es in der Hand hält. Und es gibt aber auch eine Audioebene, wo man das Buch hört. Also das Blättern, das Darüberfahren vielleicht, wie man es halt in den Händen hält.
Ja, und ein wichtiges Detail ist vielleicht eben, dass man den Titel erst erfährt am Ende dieser Objektbeschreibung. Quasi, dass man wie die ganze Aufmerksamkeit hat, bis dann am Ende der Titel kommt und dann steigt man dann ein mit diesen beiden Gesprächen. Es ist dann jeweils ein Gespräch, was sich mit der Gestaltungsebene befasst und ein Gespräch, was sich mit eher inhaltlichen Fragen befasst. Und wir verknüpfen das dann in diesem Podcast so.
Wie man das Objekt dann anschaut, ist sehr unterschiedlich und wir versuchen aber eigentlich immer, den gleichen Ablauf einzuhalten. Und das hilft wahrscheinlich dann auch, wenn man es mehrfach hört, dass man irgendwann mal so eintaucht, ah, jetzt kommt das und dann kommt der nächste Schritt.
In den Folgen wird auch sehr klar, oder, dass ihr habt ein großes Wissen über Bücher und ihr setzt euch extrem intensiv auseinander eben mit diesen Publikationen, die ihr dann besprecht. Ihr zerlegt das Buch eigentlich in die kleinsten Teile und fasst es dann wieder zusammen mit der Idee, die das Ganze eigentlich dann zusammenhält. Und wie geht ihr vor? Also wenn ihr das Buch zum ersten Mal in die Hände bekommt, was macht ihr zuerst, um eben auch zu diesem Punkt zu kommen, wo diese Auslegeordnung dann da ist?
Ja, also zuerst haben wir diese Liste von 20 Büchern und setzen uns ein bisschen auseinander damit, welche wir besprechen wollen. Und da spielt jetzt in einem ersten Moment eigentlich die Gestaltung keine Rolle, weil die Jury des Wettbewerbs hat ja diesen Job schon gemacht, hat 15 bis 25 Bücher ausgewählt und wir sehen unseren Job nicht darin, das zu überprüfen, ob das richtig oder falsch oder sondern wir schauen diese Bücher an, schauen die Themen an, machen eine Kurzrecherche, beide schauen eigentlich alle 20 an und dann wählen wir irgendwie einen Pool von 5 oder 8 und dann leihen wir sie aus in der Bibliothek oder kaufen sie und dann verbringen wir einfach ein bisschen Zeit damit, lesen ein paar Texte, schauen sie an und manchmal spricht dann das Buch zu einem und manchmal nicht. Also ich glaube, es gibt auch Bücher, wo man denkt, ah ja, das muss ich unbedingt lesen, und dann passiert wie nichts, und andere sind dann erst nach mehrmaligem Anschauen, auf einmal werden sie wie interessant, und oder ein Text ist super, oder man versteht irgendwas, was man auf den ersten Blick noch nicht gesehen hat. So, man kann es nicht wie ein Plakat so ganz schnell erfassen und direkt wissen, ja, das ist was.
Oder? Tickt ihr da gleich? Also seid ihr da, springt ihr auf die gleichen Dinge an oder eben auf andere?
Es gibt eine Schnittmenge, aber also wir haben sicher unterschiedliche Themen, die uns persönlich interessieren oder wo wir schon Vorwissen haben, deshalb vielleicht auch mehr darin lesen schon von Anfang an. Jedes Buch bringt ja das eigentliche Thema mit, sage ich jetzt mal. Susi Berger, Ulin Susi Berger. Das ist über dieses Paar, Kunst im öffentlichen Raum. Und dann bin ich schon wieder, Kulturpolitik und wie ist Kultur und Kunst im öffentlichen Raum wichtig in der Demokratie. Und Jonas sagt, ich bin damit aufgewachsen, jeden Tag daran vorbeigelaufen, in Bern ganz einen anderen Bezug dazu. Und so passiert es dann eigentlich, dass wir uns gegenseitig begeistern können oder auch davon überzeugen, dass es vielleicht nicht das richtige Thema ist.
Und ihr sagtet ja auch, dass ihr eben froh seid, dass ihr nicht die schönsten Schweizer Bücher küren müsst, sozusagen. Aber ihr macht natürlich eine Auswahl. Also was zeichnet die Bücher aus, die ihr wählt? Vielleicht eben auch mal umgekehrt gesagt, die ihr nicht wählt. Also was ist dann an denen nicht so spannend? Vielleicht auch mal so.
Ja, ich glaube, es gibt wie verschiedene Ebenen. Oder? Grundsätzlich ist der Wettbewerb ein Gefäß, was eine Bubble anspricht, und das ist auch richtig so. Leute, die involviert sind auf irgendeine Art und Weise, entweder bei den Büchern, die ausgezeichnet wurden, oder im breitesten Sinne zu dieser Community gehören. Aber wir möchten, glaube ich, Bücher rauspicken, entweder die ein breiteres Publikum ansprechen oder ein Thema, was wie gesellschaftlich relevant sein kann, wo verschiedene Altersgruppen Zugang hat. Also das da hier ist vielleicht ein gutes Beispiel. Starkes Ding, das ist so eine Graphic Novel, die wurde vor 2 Jahren ausgezeichnet, und da geht es um so ein geschichtliches Kapitel in der Schweizer Geschichte, die Verdingkinder. Und dieses Buch ist jetzt nicht ein wissenschaftliches Buch darüber, aber das hat uns wie interessiert, dieses Thema zu besprechen anhand von diesem Buch. Und das kann dann wiederum Leute weit über die Design- oder Kunst-, Kultur-Szene interessieren. Und ich glaube, das ist für uns wie wichtig, weil die es interessiert auf einer anderen Ebene, die hat man ja schon. Da gibt es die Ausstellungen, es gibt den Katalog etc. etc. Und weil der Podcast halt auch ein bisschen anders verbreitet wird, ja, sind wir entweder wie in diesem Moment, wo es wie mehr Leute interessiert, oder dann eine ganz andere Ebene ist, wenn es ganz nahe bei uns ist, wo man wie sagt, hey, da habe ich einfach ein persönliches Interesse und einen Drive, der sich dann entwickelt, wo man dann so eine Passion entwickeln kann dafür, dass man das unbedingt besprechen will. Und das ist dann wiederum auch podcastmäßig, da muss man auch nicht demokratisch sein. Das ist kein Radio oder so, da gibt es kein Programm, sondern wir können uns auch erlauben zu sagen, wir finden dieses Buch einfach toll und darum sprechen wir darüber. Ich glaube, das sind so diese beiden Extreme. Entweder ganz großes Publikum oder wir zu zweit. So.
Und hat jemand auch schon einen Favorit gehabt von euch und der andere fand, nein, danke, das lieber nicht?
Wir hatten schon Bücher, wo klar war, du oder ich setzen uns sehr stark dafür ein. Dann ist aber die andere Person wie auch dabei und sagt, okay, dann machen wir das, geh du in den Lead und ich mache mit und bringe alles rein, was ich reinbringen kann. Streit hatten wir nie, aber schon Diskussionen, welche Themen für uns in diesen Büchern mitschwingen und in welche Priorisierung die dann da mitschwingen. Also da diskutieren wir einfach sehr viel, würde ich jetzt sagen.
Ja, es geht halt darum, ja, einfach auch so eine ausgewogene Mischung zu haben. Ich glaube, genau gleich wie die Jury jetzt 20 Bücher macht oder auswählt, die irgendwie zusammen auch funktionieren. Als Ganzes haben wir auch eine Abfolge, wo wir jetzt nicht 3 Architekturbücher nacheinander besprechen oder 3 Kunstkataloge oder so. Wir probieren einfach immer wieder so einen Kontrast zu schaffen.
Um sich das vorstellen zu können, zum Beispiel aktuell sind wir im Prozess der jetzigen Auswahl und da gibt es ein Buch, das heißt Sabor, das ist vom Zeughaus Teufen. Da geht es um den Appenzeller Robotermensch, der irgendwie geografisch mal ein anderer Ort als Zürich, Basel oder New York, ich weiß nicht. Und dann gibt es da die Autorenschaft oder die Herausgeber und das Projekt an und für sich, also Sabor und der Mensch, der ihn erschaffen hat, also das Historische. Und dann kann man dazu eigentlich weitere Themen anknüpfen. Und da diskutieren wir, welche wie interessant für uns zwei sind, aber dann auch immer in Relation zum Publikum. Wie kann man das dann eigentlich journalistisch oder inhaltlich interessant gestalten, dass man eben, und das ist unser Ziel, diese Brücke schlägt zwischen breitem Publikum und Buch- oder designaffinem Publikum, dass man da eigentlich mehrere Leute abholen kann und so hin und her switchen kann.
Genau, ihr ladet dann Leute ein, die mit euch eben über dieses Thema sprechen. Und das sind ja ganz verschiedene Personen. Schneidet ihr diese Interviews?
Also ein durchschnittliches Gespräch, würde ich sagen, dauert 45 Minuten bis eine Stunde und wir editieren es runter auf 20 Minuten ungefähr. Es gibt zwei Gründe. Erstens, weil am Anfang und am Schluss franzt es so meistens aus. Dann gibt es Doppelungen manchmal. Das ist wichtig, ist aber extrem zeitaufwendig. Wir möchten in Zukunft weniger schneiden. Für uns ist es auch extrem schwierig gewesen, unsere eigenen Stimmen zu hören oder stundenlang. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Und langsam habe ich so eine Distanz zu meiner eigenen Stimme und das Feedback ist auch nicht zu negativ und so. Dann entwickelt man so eine Sicherheit darin, aber das muss man wie aushalten. Und jetzt als Ambition für die Zukunft ist natürlich, dass man einfach so präzis wie möglich ist am Tag des Gesprächs, dass man weniger editieren muss. Wir werden auch ein bisschen besser bei jeder Ausgabe, glaube ich, oder hoffe ich.
Ja, also ich finde es spannend, weil ich frage deshalb eben, weil es ja viele Podcasts gibt, die quasi einfach aufnehmen und dann ist es das, oder die vielleicht am Ende und am Schluss noch ein bisschen wegnehmen und das war's dann quasi, also wie ein One-Take-Video, aber als Audio natürlich.
Es geht bei uns vom Konzept her nicht, weil wir ja externe Gespräche haben, die wir dann in eine Moderation einbauen. Das heißt, wir haben ein Konzept, wir machen die Gespräche, dann editieren wir die und dann moderieren wir alles rundherum.
Mich interessiert natürlich, was für euch je eine der spannendsten Begegnungen war. Oder?
Ein bleibender Eindruck macht natürlich, wenn wir irgendwo hingehen. Jetzt bei Carlo Molino, das ist das Buch, was da drüben ist. Das ist so ein Architekt aus Turin, da waren wir dort und das ist natürlich wie ein Erlebnis, weil man eine Reise dorthin macht, man schaut sich die Architektur an, man spricht mit den Leuten, die da im Museum arbeiten und das ist wie so vom Erlebnis sehr, sehr intensiv. Dann würde ich sagen, gibt es einen anderen Moment, wo man die Leute trifft, in Realität. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, wenn man es nicht vermeiden kann, wo man wie remote ist, also auf Zoom oder so. Und die dritte Kategorie ist natürlich am wenigsten spannend für uns. Nicht, weil die Personen weniger spannend sind, aber es ist einfach schwieriger, da ein gutes Gespräch aufrechtzuerhalten. Ich würde sagen, von diesen drei Kategorien sind die zwei ersten, da bleiben eigentlich alle in Erinnerung. Die auf Zoom, die sind so ein bisschen anonym. Also probieren wir auch zu vermeiden.
Ich glaube, für uns beide sind so, es gibt so Lieblingsmomente oder jede einzelne Folgen haben so Lieblingssituationen. Und das sind sicher die Begegnungen. Und das andere ist, es gibt Gespräche, wo man selber nochmal das Buch, das man jetzt schon so lange in den Händen hält, nochmal anders sieht oder sich nochmal sein Kapitel öffnet. Und das bleibt dann schon hängen. Und Pia Zanetti konnten wir so eintauchen, ihre Lebensgeschichte bei ihr zu Hause mit Kaffee und Kuchen. Und das sind natürlich dann einmalige Erlebnisse für uns auch.
Ich glaube, grundsätzlich dieser Moment, jeweils eine Stunde mit einer oder zwei Personen über ein Buch zu sprechen, dass sich die Leute die Zeit nehmen, das ist für uns einfach genial oder ist ein Privileg in dem Sinn, dass wir das jedes Mal sehr schätzen. Weil wann kann man das schon? Oder? Ich glaube, darum ist eigentlich jede Begegnung super intensiv.
Das kann ich mir gut vorstellen. Pia Zanetti war ich total eingetaucht, halt eben wegen ihr als Person auch, also weil sie wirklich so eine charismatische Erzählerin ist. Das ist eure letzte Folge, kann ich sehr empfehlen. Das ist gerade eine gute Überleitung, oder? Wisst ihr, wer euer Publikum ist?
Also wir wissen, wo unser Publikum wohnt, in welchen Ländern. Das ist weltweit, Hauptteil aber deutschsprachige Länder, Deutschland, Österreich und Schweiz.
Ja, was man sagen kann, jetzt statistisch gesehen, da haben wir halt die Analytics. Je mehr Leute wir einladen zu Gesprächen, desto mehr Leute hören die Folge. Zum Beispiel haben wir ein Buch, so ein ganz kleines, vielleicht ist es irgendwo dort hinten. Es geht eigentlich um verlegerische Themen. Zwei Verlage, die zusammen wie eine automatisierte Gestaltung generiert haben. Und da hatten wir beide Verlage. Und die haben das auch immer publiziert auf ihren Kanälen, ihren Newslettern, ihren Instagrams. Und da hat man natürlich einfach sofort viel mehr Zuhörer, weil es andere Personen sind. Pia Zanetti ist eine 85-jährige Person, die ist nicht auf Instagram, die hat keinen Newsletter, die hat keine Webseite. Oder da hat man natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Sachen. Und ich glaube, das ist auch entscheidend. Aber das macht nicht unbedingt die Qualität jetzt der einzelnen Folge aus. Aber es ist wirklich sehr, sehr verschieden.
Und wisst ihr, was ist so die durchschnittliche Quote? Also wie viele Personen hören durchschnittlich eine Folge? Ist eben sehr verschieden.
Zwischen 100 und 400 Personen. Zum Beispiel Carlo Molino ist seit 2 Jahren online und Pia Zanetti seit 8 Monaten.
Ja, und es ist nicht aktualitätsbezogen. Es kann immer wieder die Ausstellungen der Bücher, die wandern auch und dort sehen die Leute diese Bücher und die gehen dann vielleicht diesen Podcast.
Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich etwas recherchiere, dann suche ich manchmal auch einen Podcast zu dem Thema. Mhm. Und der ist dann vielleicht 5 Jahre alt, aber ist ja trotzdem noch relevant, wenn es zum Beispiel um eine Künstlerin geht. So. Also es ist ja dann, kommt Publikum, droppt dann halt so ganz so punktuell wieder rein.
Ja, und vielleicht noch die unbequeme Frage, eben, wie finanziert ihr euch? Oder quasi bringt euch das auch finanziell etwas? Oder wie ist der Podcast in eurem Leben?
Es ist ein Fixpunkt. Es ist ein Tag in der Woche. Und die Bezahlung ist, das erste Jahr war im Master.
Als ja, unser Master-Abschlussprojekt.
Genau. Und das zweite Jahr hatten wir die Möglichkeit, vom BAK unterstützt zu werden. Und da gab es so einen Unterstützungsbeitrag, der uns ermöglicht hat, einerseits gewisse Sachen zu akquirieren. Wir konnten unsere Spesen decken. Wir hatten auch eine kleine Entschädigung für unsere Arbeit, sage ich jetzt mal, die für uns völlig stimmte, weil es nicht unser Hauptjob ist, so, aber trotzdem halt relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das hat sich jetzt geändert. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, Podcasts und Förderung vom Bund ist gerade ein schwieriges Thema. Da wurden sehr viele Podcasts einfach gestrichen. Und das ist diese Entwicklung, die auf nationaler Ebene stattfindet, die spüren wir jetzt auch, weil diese Unterstützung nicht wieder möglich war. Und das heißt, dieses Jahr machen wir es als Investition in uns und die Buchgestaltung und die Vermittlung. Jetzt solche Anlässe wie heute, vielleicht finden wir einen Sponsoring-Partner oder das müssen wir jetzt ein bisschen entwickeln, wie wir das machen. Stiftungen suchen, aber Podcast ist halt ein Format, das relativ schwierig ist, Unterstützung zu kriegen, so aktuell.
Ja, vielleicht so als Größenordnung pro Folge investieren wir ungefähr 50 Stunden. Also das ist einfach so die Größenordnung ungefähr für eine Stunde Podcast. Für uns geht es auch nicht darum, so schnell wie möglich eine Folge zu machen. Oder? Das ist einfach die Bedingung, damit wir das überhaupt machen, an uns selbst, glaube ich.
Ja, vielleicht noch, jetzt haben wir auch noch nicht so über eure spezifischen Rollen gesprochen. Also Jonas, du bist ja selber eben Grafikdesigner und hast natürlich einen anderen Bezug. Laura, du bist Kuratorin, machst eben auch Bücher als Publizistin und das ist eigentlich die Frage, oder? Ihr gehört ja quasi auch, oder du sicher, also zur Grafikszene. Ich glaube, das macht nichts aus.
Der Diskurs darüber, sich Gedanken zu machen und zu unterhalten über gestalterische Entscheide oder auch, wie man Inhalt in ein bestimmtes Format übersetzt, ob es Ausstellung sei, der Buch oder Audio, das gehört ja eigentlich, ich denke, zur Praxis von vielen, die jetzt hier sitzen. Und deshalb ist es eigentlich einfach nur der Schritt, dass wir es ein bisschen öffentlicher machen.
Nein. Wir wählen ja nicht aus, wir werten es jetzt nicht im Sinn von jetzt super gestaltet oder irgendwie so. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, wenn ich einen Zugang zu einem Buch finde, dann will ich nicht eigentlich sagen, oh, das ist jetzt das Allerschönste oder so, sondern es ist einfach ein tolles Buch, aber der Inhalt gefällt mir. Und wenn wir jetzt mit Grafikerinnen sprechen, dann bin ich ja jetzt auch nicht am Kritisieren, was sie gemacht haben, sondern ich habe auch sehr lange unterrichtet, da spreche ich mit ganz vielen Studierenden über Design, und das ist keine Kritik an der Person oder an den Entscheidungen. Wir haben ein Kollektiv zu 3 Personen oder zu 4 Personen, da sprechen wir jeden Tag, und ich glaube, das ist ein ganz normaler Umgang mit Design, dass man selbst macht oder dass andere machen, aber ich glaube, es ist eigentlich kein Problem.
Also ja, es ist ja spannend, eben der Wettbewerb kommt ja quasi auch, ist ja auch so entstanden, also es ist ja nicht irgendwie von einem Kunsthistoriker ins Leben gerufen worden, sondern wirklich von einem Grafiker, also es ist wirklich aus der Szene heraus eben auch so gewachsen. Vielleicht wollen wir gerade so rüber, weil du jetzt ja diesen Schönheitsbegriff angesprochen hast, das finde ich noch etwas, was ich ganz dringend noch zur Debatte stellen möchte, oder? Es heißt ja die schönsten Schweizer Bücher. Es gab auch mal eine Zeit, wo man diesen Begriff, glaube ich, in wirklich auch sich gefragt hat, ja, muss das so heißen? Könnte es nicht einfach die besten Schweizer Bücher oder irgendein anderes Prädikat oder das Prädikat eben ganz weglassen heißen? Wie seht ihr das? Also bei mir, ich bin Kunsthistorikerin, und eben wenn ich schön lese, höre, dann klingeln die Alarmglocken, das ist ja total subjektiv, so kann man ja nicht über etwas sprechen, kommt dann gerade, das habe ich so im Studium gelernt, und das prägt einem irgendwie, habt ihr wahrscheinlich auch so mitgenommen in euren jeweiligen Ausbildungen oder vielleicht auch nicht. Ja, wie steht ihr zum Begriff schön?
Ja, es ist total subjektiv. Ich glaube, das ist, wenn man schon mal in einer Jury war, ich glaube, das ist einfach normal. Es sind ja auch 5 Leute, die in der Jury sind, und darum canceln die sich quasi gegenseitig. Ich find's schön eigentlich ein gutes Wort, weil es eben auch ein bisschen dieses Lustvolle hat, oder man muss auch irgendwie darauf hören, ob einen das anspricht. Ich sage nicht, dass es das beste Wort ist, aber es hat einen Teil dieser Entscheidungen, deckt es ab, auch wenn es ja, die Konnotation hat, dass es vielleicht ein bisschen oberflächlich ist.
Und also vor 80 Jahren war der schön als ästhetischer Begriff ja eine klare Bedeutung, oder es war etwas Positives, es stand für bestimmte Merkmale, die positiv waren. Und dass sich das so verändert hat und der Titel geblieben ist, finde ich für diesen Podcast gut, weil es bringt eigentlich genau den Moment, wo man sagt, okay, das Wort schön alleine heute reicht wie nicht, man muss argumentieren, warum. Oder man muss dann eigentlich sagen, schön ist, kann alles sein, so. Und ich glaube, das ist für uns ein gutes Eintrittstor, um genau das zu besprechen, was wir besprechen wollen, dass es eben nicht nur schön ist, sondern auch ganz interessante oder spannende Inhalte enthält. So.
Ja, es ist einfach ein Nullpunkt. Ich glaube, diese Auswahl, immer wenn sie rauskommt, sind die dabei sind, freuen sich, die nicht dabei sind, freuen sich auch mit den anderen oder sind ein bisschen enttäuscht, aber es ist einfach ein Nullpunkt, wo man sich daran reibt und dann, glaube ich, die Diskussionen darum sind eigentlich das Beste an dem Wettbewerb, dass man sich damit befasst. Ich glaube, das provoziert ein bisschen, das ist gut.
Ja, jetzt möchte ich die Runde mal öffnen. Jetzt haben wir 3 genug gesprochen. Habt ihr im Publikum direkt Fragen?
Wie lernt man Podcasten?
Beim Machen.
Ihr habt einfach selber so viele gehört, dass es euch so natürlich erschien,
es war,
um Mikrofon zu reden?
Das oder? Ist nicht so, nein. Es hat sich nicht natürlich angefühlt. Wir haben es beim Machen gelernt, jetzt für uns. Es gibt schon so Kurse, es gibt so auch Podcast-Schmieden, es gibt Leute, die das vermitteln, also wo du es lernen kannst. Wir haben es Learning by Doing gemacht.
Ja, ich glaube, man merkt es auch bei den Podcasts. Oder? Am Anfang ist es so ein bisschen hölzern und jetzt immer noch ein bisschen. Aber und dann, ja, also ich persönlich höre sehr viele Podcasts. Ich glaube, da können Leute, die nahe bei mir sind, auch sagen, das ist so ein bisschen hat Suchtpotenzial. So. Ich glaube, man lernt das wirklich beim Machen. So. Aber wir haben als totale Novizen gestartet.
Und wenn ihr mir gesagt hättet, ja, du machst einen Podcast, wäre ich so, niemals. Und es macht mega Spaß, schlussendlich.
The podcast is something different from your practice of the two, and I was wondering the conversation you see between the podcast and what you are doing as work. I have the feeling it's something that feeds each other.
Soll ich auf Englisch antworten oder
Nein, auf Deutsch?
Auf Deutsch ist gut. Also ja, ich glaube, das ist eigentlich fast immer so, wenn man wie macht oder übers Machen spricht. Oder ich glaube, das ist immer ein fruchtbarer Austausch, ob man jetzt unterrichtet oder eben einen Podcast macht oder mit anderen DesignerInnen spricht. Also ich glaube, das ist schon, lernt man schon sehr viel. Glaube ich nicht über jetzt Design, aber einfach eher so, wie arbeiten Leute zum Beispiel, wie gehen Leute ein Projekt an, wie engagiert sind gewisse Leute in einem Projekt. Und das ist, gibt so ganz verschiedene Levels, wo man auf einmal auch inspiriert sein kann, wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, dieses Thema habe ich irgendwann mal gefunden und dann habe ich selbst ein Buchprojekt daraus gemacht. Ja, ich glaube, so eher so Ansätze, jetzt nicht spezifisch Design, aber so Attitudes, glaube ich, sind immer interessant zu sehen. Und muss man sagen, sind fast alle Leute, die wir interviewen, auch so sehr engagiert für diese Projekte. Und da kann man immer wieder so Energie tanken und sehen, okay, ja, das ist so eine große Passion dahinter.
Ich glaube, so wenn ich es jetzt vergleiche mit Ausstellungen machen, dann gehe ich immer von dem aus, was im Raum ist. Und ich bin nahe am Produkt, also an dem, was produziert wurde. Und dann muss man sich auch entscheiden, spreche ich jetzt bei einer kunstschaffenden Person über die Biografie oder nur über das Material oder den theoretischen Diskurs dahinter oder so. Welches Narrativ verwende ich für jemanden? Und beim Podcast ist ja das Buch macht das wie schon und das ist wie ein Schritt mehr. Und ich würde aber sagen, man muss viel präziser, also für mich, ich muss präziser sein beim Podcast, als wenn ich in einer Ausstellung arbeite, weil in der Ausstellung ist das die Arbeit vielleicht da oder die Performance oder was auch immer es ist, aber beim nur Zuhören muss man viel präziser sein und ich glaube, das schärft so ein bisschen, worüber spricht man jetzt gerade.
Hattet ihr auch schon mal den Moment, wo ihr gedacht habt, oh, so würde ich es aber nicht machen, als ihr da so ein Interview geführt habt oder etwas euch genauer angeschaut habt?
Also in den Büchern, oder? Ja, ich glaube, nee, ständig, aber das ist, ich glaube, ja, nicht, weil es schlecht gemacht ist, aber ja. Also ich finde, das ist auch cool.
Weil du eine andere Herangehensweise hättest.
Ja. Ich finde es eigentlich gut, wenn es anders gemacht ist. Also ich schaue ja nicht ein Buch an, um zu sehen, dass ich es genau gleich gemacht hätte. Also ich finde es eigentlich gut, dass man Differenzen hat. Also solange es nicht stört beim Lesen oder beim Konsumieren, aber der schönste Moment ist, wenn man überrascht wird, ob jetzt gut oder schlecht, ist eigentlich fast egal.
Ja, vielleicht dann auch nachfragen zu können, das ist mir aufgefallen, das ist so, das spricht heraus. Und dann gibt es ja einen Grund, warum man das so gemacht hat und dieser ist vielleicht dann finanziell oder das Material war nicht anders vorhanden oder keine Ahnung, was die Entscheidung war. Und das ist dann eigentlich interessant, weil es ihr auffällt und dann zu verstehen, was dahinter ist. So.
Also ich glaube, also vielleicht gibt es da andere Meinungen dazu, aber ich kenne fast niemanden, der designt, der am Ende glücklich ist mit dem Buch. Man kriegt nie ein Buch zurück und denkt, wow, das ist jetzt super. Es ist immer irgendetwas, was falsch ist. Es ist einfach so eine hohe Komplexität im Inhalt oder in der Produktion. Es ist so ein Merkmal von Büchern. Vielleicht ein paar Jahre später denkt man, das ist mir jetzt nicht so schlecht gelungen oder es ist jetzt gut gealtert. Aber sehr selten denkt man, das ist, also selber, ich habe, glaube ich, oder wir haben als Trio noch nie ein Buch gemacht, wo ich denke, da ist alles richtig und ich würde es genau nochmal so machen. Das ist immer, und ich glaube, das ist bei vielen Designerinnen so und darum ist dieses Buch auch unermüdlich als Format. Da muss man sich immer wieder damit auseinandersetzen und man scheitert jedes Mal. Das bringt aber auch so eine Lockerheit rein, glaube ich, so, dass es wie nie das perfekte Buch ist.
Hat die Unterstützung von Back inhaltlich etwas?
Ah, gute Frage, ja.
Nein, ich glaube nicht, dass es inhaltlich etwas geändert hat. Es war einfach interessant, mit Nicole Udry, die den Wettbewerb leitet, in Diskussion zu geraten. Ich glaube, es ist nicht, dass wir jetzt etwas machen mussten oder nicht machen mussten, aber ja, einfach die ganzen Interessen, die ein Wettbewerb vertreten muss, mal wirklich wieder zu hören, was ist wichtig. Und glaube, es ist wie interessant, das zu hören, was sie alles machen müssen oder wollen, und dann müssen wir entscheiden, was bilden wir ab, oder Sprache, Regionen, Gender und so diese, weil es öffentliches Geld ist, muss man irgendwie politisch auch etwas abdecken, aber wir sind ein bisschen befreit von dem, aber die Diskussion war, glaube ich,
befruchtend.
Ja.
Und jetzt, wenn wir dieses Jahr das ganz frei machen, sind wie Themen, dass verschiedene, dass Diversität abgebildet ist auf allen Ebenen, das ist, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, weil es uns so mehr interessiert. Aber was wir schon jetzt ausprobieren, ist, ob wir gewisse formale Anpassungen machen und auch ein bisschen ausprobieren, was passiert, wenn wir das so weit verändern, dass wir dann auch zum Beispiel mit Büchern arbeiten können, die nicht ausgezeichnet wurden. Genau. Und zum Beispiel den Jurybericht lassen wir auch vorlesen. Und wenn wir Bücher nehmen, die zum Beispiel, also in Zukunft, die nicht ausgezeichnet wurden, gibt es diesen Bericht nicht. Also, dass wir eigentlich jetzt dieses Jahr nutzen, das Format auch zu testen auf kleinere Anpassungen. Genau.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Verlagen gemacht? Gab es da auch schon Kontakte und Annoncen? Weil die haben ja vielleicht auch ein Interesse an einem Format.
Ja, wir haben mit Edition Modern eben ein Gespräch gehabt vor eineinhalb Jahren. Da waren wir mal im Gespräch, ja, wärt ihr bereit, oder so an einer Buchpräsentation oder irgendwie mal ein Gespräch zu führen, oder kann man euch weiterempfehlen? Ich glaube, es gibt verschiedene Schulen, die uns auch schon angefragt haben, ob wir da eine Intervention machen. Jetzt letzte Woche haben wir an der ECAL im Master Type, die müssen ein Interview führen als Teil des Theoriemoduls. Da haben wir eine Stunde mit ihnen ein bisschen ausgetauscht. Also es gibt schon so Vermittlungshubs quasi, die uns so langsam anfragen. Heute Abend ist es auch so. Ich glaube, das sind natürlich für uns super Gelegenheiten, weil sie selbst wollen vermitteln, und es braucht ein bisschen Zeit, aber es gab so lose Anfragen, aber konkret wurde es jetzt noch nicht. Ja.
Und also mit Verlagen waren wir nur in Kontakt bezüglich Gesprächen. Und wenn man jetzt denkt, dass es als so Finanzierungsmodell wäre, das wie eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, dieses Jahr haben wir Bücher von diesen und diesen und diesen Verlagen, die könnte man anfragen, ob die pro Folge etwas beisteuern oder dann auch marketingmäßig noch so eine Zusage machen, wie sie es mittragen. Das ist so etwas, und gleichzeitig mit diesen, sag ich mal, Live-Momenten, die für uns auch wahnsinnig toll sind, um uns selbst zu überprüfen, ist es jetzt auch so etwas, das sich langsam so ein bisschen entwickelt, und im Idealfall gibt es eine Mischrechnung. Genau.
Also das Interesse ist immer da, oder? Aber die Frage ist, wer bezahlt das alles? Und das ist natürlich der große Vorteil gewesen, als wir offiziell mit dem Wettbewerb kollaboriert haben. Und das war eine gute Möglichkeit. Jetzt kollaborieren wir inoffiziell, aber das ist, ich glaube, für uns, ja, wir müssen das einfach überprüfen, wie das finanziert werden kann in Zukunft. Und das spiegelt aber die ganze Kulturpolitik momentan ab. Ja.
Muss ich ein paar Worte mitteilen. Ne? Ich bin verantwortlich für das Wettbewerb Schweizer Bücher. Jetzt, en français, one of them. I feel very lucky, and for the people around the books, because it's another way of talking about the books. You went a bit further, you went deeper, you went in discussion with different people, and I think we've been very lucky for the first year that you were doing your master and we could benefit from your work. Second year it was a mandate, but now this year we had at the end of February, I can be very transparent because it's all over in the press, so there's no mystery for anyone, but end of February, il y a eu des attaques dans la presse, vous avez peut-être entendu, and basically someone has been comparing the number of, you know, the production of podcasts within Bund and who's done what. It could be the culture, of course, the army, and other departments as well. And then they compared the numbers of click, they compared the cost. We're directly competing against army. Basically, the department is just literature, who promotes books through podcasts. I think they're starting in 2020. And I mean, you started what in
23.
So we're quite new, but still, I think the price, effort, and outreach is amazing. I'm not sure you said it, but we discovered that your podcast reached 41 countries mm-hmm. in the world. So that's pretty amazing, and you know, it goes to Japan, China, and I think it's amazing. You know, people like you or everyone is happy to support and interested in book. I think it's a great signal to everyone. But basically now, because of that, we have to wait a little bit and see what happens next.
Das kann ja auch eine Chance sein. Ich habe jetzt das auch so gelesen, dass ihr es auch als Chance begreift.
Also ich glaube, es ist für uns ein wichtiger Moment zu überprüfen, was funktioniert wirklich gut und was kann man anders machen, dass es auch noch interessanter wird. Aber ich möchte ganz kurz anschließen, es ist eben einfach nicht selbstverständlich, dass es das gibt. Und solange die Jury frei bestimmt werden kann und es gibt diese Unabhängigkeit und wirklich einfach etwas, was für die buchmachenden Personen, die ganze Industrie da ist, da muss man nicht darüber diskutieren, ob der jetzt schön heißt oder nicht schön. Also wieso, das kann man diskutieren, aber das Ganze in Frage zu stellen, wäre so gefährlich, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man das machen kann. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man vielleicht auch ein bisschen vergisst zwischendurch. So, es gibt es seit 80 Jahren, aber es könnte einfach gestrichen werden. Es hat Streichpotenzial und deshalb ist es umso wichtiger, dass man auch sorgfältig damit umgeht, so weiterentwickeln und kritisch sein, aber so sorgfältig damit umgehen.
Ja, es tut mir leid, es ist 10 vor 8. Wir schließen um 8 das Haus. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Diskussion und die sicherlich weitergeführt werden muss mit euch, die hier sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank dem Publikum, euch auch fürs rege Mitdiskutieren. Schönen Abend, war sehr bereichernd.
Ja, Laura, wie hat es dir gefallen, da zu sitzen und über unseren Podcast zu sprechen?
Das hat mir sehr gut gefallen. Es war eine sehr sorgfältig vorbereitete Veranstaltung von Sarah. Und es war interessant, dass wir mal die Gelegenheit hatten, befragt zu werden oder auch unsere Arbeit so mit Publikum zusammen zu reflektieren und auseinanderzunehmen.
Ja, ich glaube, das Spezielle ist ja für uns, dass wir immer im stillen Kämmerchen arbeiten und zumindest unsere Hörerinnenschaft nie treffen. Und es war schön, da ein paar Leute zu haben und mit denen auch ein bisschen zu interagieren. An dieser Stelle vielen Dank nochmal für die Einladung.
Und wenn ihr jetzt gerade merkt, wie sehr ihr unsere Stimmen vermisst habt, es gibt alle Folgen auf Spotify, Apple Podcast und www.nichtnurschön.ch. Die bisherigen Folgen könnt ihr dort hören und ab Juni dann auch die neuesten Folgen.
Also noch ein bisschen Geduld haben und wir hören uns schon bald.